Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. 15 Millionen Menschen haben heute in der Türkei ihre Solidarität mit dem inhaftierten Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu gezeigt. Nicht auf der Straße, sondern an symbolisch aufgestellten Wahlurnen. So konnten auch diejenigen ein Zeichen setzen, die sich noch nicht der furchtlos demonstrierenden Jugend auf den Straßen angeschlossen haben. Unser erstes Thema. Dann fragen wir den Generalsekretär des Goethe-Instituts, ob nach der Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Damaskus auch das Goethe-Institut bald wieder seinen Sitz vor Ort bezieht. Denn Kulturarbeit wird beim Wiederaufbau dringend benötigt. Und wir sind im New Yorker MoMA. Das präsentiert einen herausragenden Pionier schwarzer Malerei, Jack Whitten. Vor 7 Jahren ist er gestorben. Auf der Suche nach Abstraktion hat er sich auch mit historischen Ereignissen und Personen beschäftigt. Zum Beispiel der Bürgerrechtsikone Malcolm X.
That painting had to be dark. It had to be moody. It had to be deep. It had to give you that feeling of going back deep down into something. And in doing that, I was able to capture the essence of what Malcolm was about.
Die Stimmung in Istanbul wird oft als Barometer für die gesamte Türkei gewertet. Interessant also, welche Impulse von den immer größer werdenden Demonstrationen der letzten Tage gegen die aktuelle Festnahme und Verhaftungswelle ausgehen. Die Korrespondentin Susanne Güsten verfolgt die aktuellen Ereignisse vor Ort. Sie war bei den Demonstrationen und auch heute unterwegs in den Wahlbüros. Ich konnte vor der Sendung mit ihr sprechen. Guten Abend, Frau Güsten.
Guten Abend, Frau Bürger.
Fassen wir erstmal die Ereignisse des Tages zusammen. Das gab ja stündlich neue Meldungen, beginnend mit der Entscheidung, Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu von der sozialdemokratischen CHP in Untersuchungshaft zu nehmen, nachdem er vergangenen Mittwoch festgenommen und mehrere Tage verhört worden war. Jetzt sitzt er also im Gefängnis, möglicherweise für sehr lange Zeit. Wie wird der Haftbefehl begründet?
Der Haftrichter hat den Haftbefehl begründet mit Korruptionsaffären und das ist zwar hart genug, dass der Bürgermeister jetzt hinter Gittern sitzt, aufgrund von, wie man erfahren konnte, sehr, sehr dünnen Vorwürfen über Korruption, aber im Grunde stellte das schon einen kleinen Erfolg für die Protestbewegung in der Türkei dar, denn die Staatsanwaltschaft hatte außerdem noch einen Haftbefehl wegen Terrorunterstützung verlangt, dem hat der Haftrichter nicht stattgegeben. Hätte er ihm stattgegeben, wäre İmamoğlu auch wegen Terrorunterstützung verhaftet worden. Dann hätte die Regierung einen Zwangsverwalter für Istanbul einsetzen können. Deswegen war man doch sehr freudig überrascht in allem Unglück, dass es nicht so weit gekommen ist, dass nur wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet wurde.
Das kann ja noch kommen.
Ja, und zwar rechnen Skeptiker damit, dass Erdogan jetzt wartet, bis die Protestwelle abgeflaut ist, bis nächste Woche ist Ramadan, dann sind Feiertage und Schulferien, dass sich dann alles verläuft. Dann kann man ihn zu einem Haftüberprüfungstermin wieder rausholen und dann wegen Terror verhaften und einen Zwangsverwalter einsetzen. Aber erstmal ist es nicht so weit gekommen und daraus schöpfen viele Türken, die auf den Straßen waren, heute und abends und bei dieser Abstimmung heute, schöpfen sie viel Mut und Hoffnung, dass sie denken, es bewegt sich ja doch was. Wir können doch was mit unserem Protest ausrichten. Zumindest musste er heute einen kleinen Schritt zurück machen.
İmamoğlu wurde aber von seinem Amt als Bürgermeister Istanbuls vorläufig suspendiert. Er gilt eben als der aussichtsreichste Herausforderer von Präsident Erdogan und sollte heute von den Mitgliedern seiner CHP zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl 2028 gewählt werden. Diese Wahl wurde nicht abgesagt, stattdessen wohl zu einer großen Solidaritätsveranstaltung. Sie waren ja in den Wahllokalen unterwegs. War das die Stunde für alle, die sich bislang nicht auf die Straße getraut haben, weil die Demonstrationen sind ja offiziell bis Mittwoch verboten?
Ja, ganz genau so ist es. Also um zu demonstrieren, muss man sich schon warm anziehen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Die Wasserwerfer spritzen auch kalt. Tränengas fliegt über den Platz. Also insofern ist das was nur für sehr junge und entschlossene Leute, die schnell laufen können. Deswegen heute bei der Volksabstimmung, zu der die CHP ihre Urabstimmung gemacht hat, indem sie neben jede Urne noch eine zweite Urne für Nichtmitglieder gestellt hat. Heute ist diese Abstimmung zur Volksabstimmung geworden und zu einer anderen Protestform. Also viele Leute, mit denen ich den Wahllokalen gesprochen habe, die sich vor den Wahllokalen Schlange gestellt haben, teils stundenlang, haben sich so empört ausgedrückt, wie sie es sonst gar nicht mehr machen könnten, wenn man das in einem Tweet machen würde oder in einem anderen sozialen Medien sich so ausdrücken würde, dann müsste man befürchten, abgeholt zu werden und ins Gefängnis gesteckt zu werden. Aber das ist ja eine Demokratie, kurdische Protestform gewesen, eine Abstimmung, der auch die Regierung nichts entgegensetzen konnte und bei der Millionen Türken heute auf die Straße gegangen sind. Und das nicht nur in Istanbul, sondern landesweit, also in vielen Provinzstädten, in vielen Provinznestern, viel mal mehr, als es überhaupt CHP-Mitglieder gibt.
Diese junge Generation, die diese Demonstrationen, die Proteste jetzt anführt, also die 20- bis 30-Jährigen, macht diese Jugend den Älteren Mut? Was beobachten Sie da? Oder ist sie ihnen zu radikal?
Nein, im Gegenteil. Also im ersten Moment nach der Verhaftung von Imam Oğlu war das ganze Land im Schock. Da hielt man den Atem an, von wegen man dachte, nein, so weit wird er nicht gehen. Nach der Festnahme letzte Woche. Da war auch erstmal 24 Stunden nichts. Da bin ich auch hier durch die Straßen gerannt und habe die Leute befragt und die waren alle so in der Schockstarre. Die machten erstmal den Eindruck, sie seien resigniert. Man könnte eh nichts mehr dagegen machen, weil was soll man machen? Man kann ja nicht demonstrieren. Ist ja alles verboten. Der Taksimplatz ist abgeriegelt. Und dann fingen die Jugendlichen, die Studenten an, aus den Universitäten zum Rathaus zu marschieren und da Rabatz zu machen und zu demonstrieren, Abend für Abend in größeren Zahlen. Und das hat den Menschen unglaublich Mut gemacht, dass diese Jugendlichen vorangegangen sind. Und die haben auch die Partei angeschoben. Vor dem Rathaus haben sie dem Vorsitzenden der CHP aufgerufen, er soll nicht so viel quatschen, er soll sie zum Taksim führen, er soll vorne wegmarschieren und Tränengas schlucken. Das hat die Leute aus ihrer Starre erwachen lassen, hat sie sehen lassen, man kann ja doch was machen. Und hat sie wohl sehr ermuntert, heute an diesem Sonntag bei dieser Urwahl rauszugehen und selber einen Beitrag zu leisten.
Es wurden ja viele weitere Menschen aus Imam Oğlu's Umfeld auch festgenommen und inhaftiert, auch aus der Istanbuler Stadtverwaltung und der Kulturszene. Was konnten Sie dazu recherchieren?
Ja, alle reden über Imam Oğlu, aber es sind ja 100 Leute mit ihm festgenommen worden, mehr als 40 heute auch verhaftet worden. Also für das Kulturleben der Stadt ist das wirklich ein Drama. Also einer der Menschen, die jetzt mit Haftbefehl ins Gefängnis gekommen sind, ist Mahir Polat, der Direktor, der Kopf hinter dem ganzen Kulturerbeprogramm, was die Stadt Istanbul macht, indem sie alles mögliche osmanische, byzantinische, alte Erbe restaurieren, was ja über Jahrzehnte und Jahrhunderte verfallen war. Also Museen macht, Ausstellungen macht, wirklich großartige Kulturarbeit. Und der andere ist Murat Abbas. Das ist ein sehr bekannter Musikmanager, der seit Jahrzehnten hier in Istanbul in der Musikszene Sachen organisiert. Und der hat jetzt für die Stadt alle Konzerte organisiert, alle Kulturveranstaltungen organisiert. Der war also ein ganz wichtiger Mann im Kulturleben der Stadt. Und auch er sitzt jetzt hinter Gittern. Und drittens ist noch der Stadtplaner verhaftet worden, Burak Gökçe. Der war für die Planung zuständig, die die Stadt erdbebenfest machen soll, für das Erdbeben, das Gewaltige, was hier erwartet wird. Ein sehr fähiger und tüchtiger Mann. Den haben sie auch aus dem Verkehr gezogen. Also die Stadt hat nicht nur keinen Oberbürgermeister und Präsidentschaftskandidaten, sondern auch ihre wichtigsten Führungsfiguren und Köpfe der Politik, für die Imam Oğlu steht.
Gibt es Stimmen aus der Kultur, die sich dazu äußern?
Inzwischen ja, am Anfang nicht. Also bevor die Jugendlichen auf die Straße gegangen sind, blieb es auch in der Kultur ganz, ganz ruhig. Und der Grund war der, dass das alles gut vorbereitet war. In den Wochen vor Imam Oğlu's Festnahme hat es ein paar andere Festnahmen gegeben. Da wurde eine sehr bekannte Schauspieleragentin festgenommen. Da wurden Schauspieler reingerufen und ihnen wurden alle vorgeworfen, sie hätten an den Gezi-Protesten vor 12 Jahren teilgenommen. Die Agentin, der wurde sogar vorgeworfen, sie habe das mitorganisiert und darauf steht ja inzwischen hier den drakonische Terrorstrafen und Jahre und Jahrzehnte im Gefängnis. Deswegen, als das jetzt passiert ist, waren die Kulturschaffenden alle gewarnt. Einmal was sagen, einmal auf eine Demonstration gehen und du könntest dran sein. Und da blieb es erstmal ganz, ganz still. Aber seit die Jugendlichen auf der Straße sind in immer größeren Zahlen, Hunderttausenden, fassen sich viele Menschen ein Herz. Gestern hat eine Delegation von Schauspielern das Rathaus besucht aus Solidarität mit Imam Oğlu. Heute haben eine Reihe von Schriftstellern eine gemeinsame Erklärung vorgetragen, auch vor Kameras. Und einige sehr bekannte Popgruppen haben sich dann per Twitter geäußert. Und so langsam ist die Lawine ins Rollen gekommen.
Wie ist Ihre Einschätzung? Wie wird das jetzt weitergehen?
Man kann sich darüber streiten, ob es jetzt dabei bleibt oder ob die Regierung nach einer kleinen Pause ihre Kräfte neu sammelt, wartet, bis alle in die Ramadan-Ferien gefahren sind und einen Zwangsverwalter einsetzt. Die Proteste werden andauern, sie werden vielleicht sogar noch etwas eskalieren, aber so wie die Regierung aufgerüstet hat seit den Gezi-Protesten, die sie ja auch niedergeschlagen hat, wo sie damals schon genug Polizei hatte, aber mit der Aufrüstung, die es seither gegeben hat, ist schwer zu sehen, wie die Protestbewegung gegen diese Regierung siegen kann. Es ist nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich.
Susanne Güsten, freie Korrespondentin in Istanbul. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Etwas Hoffnung in diesen dunklen Zeiten macht ein Bericht über die rasant wachsende Podcast-Szene in der Türkei. Hier scheinen Freiräume genutzt zu werden. Noch. Darüber berichten wir am Ende dieser Fazitstunde. Vor wenigen Tagen hat Annalena Baerbock die deutsche Botschaft in Damaskus wieder eröffnet. Das macht auch vielen Kulturinstitutionen Hoffnung auf einen Neustart ihrer Arbeit in Syrien. Gerade hat sich eine größere Delegation vor Ort ein Bild gemacht, um einzuschätzen, ob zum Beispiel das Goethe-Institut seine Arbeit in Damaskus wieder aufnehmen könnte. Johannes Ebert ist der Generalsekretär des Goethe-Instituts. Guten Abend, Herr Ebert.
Guten Abend, Frau Bürger.
Stehen Ihre Kolleginnen und Kollegen schon in den Startlöchern?
Na, so schnell geht's wahrscheinlich nicht. Die Reise, die meine Kollegen gemacht haben, die war unabhängig von der Reise der Außenministerin. Das war 2 Wochen zuvor. Und da waren eben Kollegen vom Goethe-Institut, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, von der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und vom Deutschen Archäologischen Institut 3 Tage in Damaskus und haben mal die Szene getroffen und Gespräche geführt. Man muss ein bisschen sehen, dass das Goethe-Institut eine sehr lange Geschichte in Syrien hat. Es wurde 1955 gegründet, hätte also in diesem Jahr 70-jährigen Geburtstag, ist seit 1999 in der ehemaligen DDR-Botschaft untergebracht, gemeinsam mit dem Deutschen Archäologischen Institut. Und ich hatte dann 3 Monate, nachdem ich die Leitung des Goethe-Instituts übernommen habe, 2012 die schwere Aufgabe, die Arbeit dort einzustellen aufgrund der Sicherheitslage. Und natürlich würden wir gerne wieder dort eröffnen, aber die Sicherheitslage ist im Moment noch sehr schwierig. Und es gibt ja auch UN-Sanktionen gegen die Hayat Tahrir al-Sham, die HTS, die aktuellen Machthaber, sodass man erstmal abwarten muss, wie es sich mit diesen Sanktionen entwickelt, ob man dann wirklich ganz frei in Syrien arbeiten kann.
Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt die Kultur beim Wiederaufbau Syriens?
Also ich glaube, dass Kultur immer eine wichtige Rolle spielt in diesen Situationen, wenn es darum geht, die Gesellschaft wieder zusammenzubringen, die Traumata zu bewältigen. Das wissen wir aus unserer eigenen Geschichte. Und die Kulturinstitutionen arbeiten ja weiter in Syrien. Also meine Kollegin hat die Oper besucht, die Fakultät für Darstellende Künste und Musik, auch einige Vertreter der freien Szene. Also die Kulturszene ist da. Und ich glaube, sie wird eine wichtige Rolle spielen, auch durch den internationalen Austausch.
Und wie sieht es mit Ihren früheren Kooperationspartnern, Ihrem syrischen Netzwerk aus? Also sind die Kontakte erhalten geblieben? Lassen sich die Netzwerke wieder aktivieren oder muss da auch viel neu aufgebaut werden?
Naja, auf der einen Seite haben wir ja nie aufgehört, mit syrischen Künstlern zu arbeiten. Auch die deutsche Sprache spielt da ja eine wichtige Rolle, die fördern wir ja auch. Also wir haben immer weiter gearbeitet, aber eben stärker in den Nachbarländern, im Libanon und in Jordanien. Auch in Deutschland mit der Diaspora. Wir haben ja 2016 so ein Programm gehabt, Goethe-Institut Damaskus im Exil. Das setzen wir im Moment wieder fort mit einer Reihe Quo Vadis Syrien. Also es gibt gute Kontakte in die Kulturszene, aber wir waren natürlich nicht vor Ort. Aber ich glaube, dass wir von Beirut aus oder von Amman aus durchaus unsere Kontakte dort weiter stärken können und auch weiterarbeiten können. Wir haben konkrete Pläne, was wir im Moment machen, weil wir uns natürlich gleich nach der Machtübernahme der HTS zusammengesetzt haben und gesagt haben, was tun wir jetzt, wenn eine Normalisierung in Syrien kommt? Wie wollen wir als Goethe-Institut den Kulturaustausch weiter betreiben?
Und was sind da Antworten?
Also wir haben 3 Themen eigentlich ausgemacht. Das erste Thema ist weiter die Zusammenarbeit mit der Diaspora. Es sind ja jetzt viele Syrerinnen und Syrer, die in Deutschland leben, sind nach Syrien gereist, kommen wieder zurück, verarbeiten ihre Eindrücke. Und da haben wir in unserem Goethe-Institut im Exilprogramm eine große Reihe gestartet, Quo Vadis Syrien. Und ich war bei der Eröffnung da, das war sehr, sehr beeindruckend, sehr viel Emotionalität, aber auch eine große Diskussion, wie kann die Diaspora unterstützen. Das Zweite, was wir vorhaben, auch mit im Auftrag des Auswärtigen Amts, das sind Besucherreisen, das heißt, wir wollen Multiplikatoren aus Syrien nach Deutschland bringen. Das erste Thema, die erste Besucherreise soll zum Thema Erinnerungsorte an Terror und Diktatur, ist da der Titel. Also das heißt, da wollen wir Leute der Zivilgesellschaft, die dann hier in Deutschland mit Menschen zusammenkommen, mit Kuratoren, mit Leitern von Erinnerungsorten. Und wir planen auch im Herbst eine Reise allgemein für Kulturschaffende. Und das Dritte ist dann wirklich die Arbeit in Syrien. Da sind wir gerade dabei, einen Kulturfonds aufzulegen, wo wir Kulturschaffenden in Syrien unterstützen wollen. Und da hängt es natürlich jetzt davon ab, wie sich die Frage der UN-Sanktionen weiterentwickelt, weil die engen natürlich die Möglichkeit, mit den aktuellen Strukturen zusammenzuarbeiten, auch im Kultur- und Bildungsbereich ein.
Sie haben das vorhin erwähnt, dass das Gebäude, in dem Sie bis 2012 zusammen mit dem Deutschen Archäologischen Institut gearbeitet haben, ein Haus war, in dem früher die Botschaft der DDR untergebracht war. In welchem Zustand ist denn dieses Gebäude jetzt?
Ja, das war auch ein wichtiges Thema. Das Gebäude ist in einem ordentlichen Zustand, würde ich sagen. Wir haben das 2012 verlassen, aber mit einem externen Hausmeisterdienst gemeinsam mit dem Deutschen Archäologischen Institut weiter instand gehalten. Also da muss ein bisschen renoviert werden, aber es könnte weiter benutzt werden. Ich bin darüber sehr froh. Ich kenne das Institut ganz gut, weil ich 5 Jahre für den Nahen Osten fürs Goethe-Institut zuständig war in den 2000er Jahren. Und das war ein unheimlich lebendiges Institut, das mit Sprachunterricht, mit Prüfungen, mit Kultur, Gastspielen, also da war Henrietta Horn oder Sascha Walz waren in Damaskus. Also das ist auch, und meine Kollegin hat berichtet, alle, die sie getroffen hat, haben sich an das Goethe-Institut erinnert und seine frühere Arbeit in Damaskus und möchten gerne, dass wir zurückkommen. Aber ganz schnell wird es nicht gehen, aber es wäre schon toll, wenn das funktionieren würde.
Neben den UN-Sanktionen, die Sie angesprochen haben, was sehen Sie als die größten Schwierigkeiten bei diesem Neuanfang?
Also das Schwierigste ist natürlich im Moment die Sicherheitslage. Also wir können kein großes Institut aufbauen, wenn die Sicherheitslage immer noch nicht geklärt ist. Wir haben ja erlebt, wie vor etwa 2 Wochen in Latakia und Tartus eben diese großen Auseinandersetzungen mit vielen Toten stattgefunden haben. Es gibt immer noch kleine Scharmützel in Syrien. Also ich denke, man muss auch die Entwicklung der politischen Situation, auch die, in welche Richtung geht die Regierung mit ihrer Politik, das muss man jetzt noch eine Weile abwarten. Und erst wenn dann die notwendige Sicherheit und Stabilität besteht, würden wir dann auch dort Leute hinschicken und anstellen, weil wir natürlich auch für das Wohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich sind.
Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts, hofft also auf eine baldige Wiedereröffnung des Instituts in Damaskus. Alles Gute und danke fürs Gespräch, Herr Ebert.
Vielen Dank, Frau Bürger.
US-amerikanische Museen und Kunstinstitutionen geraten derzeit massiv unter Druck, wenn sie sich weigern, Donald Trumps Kurs zu beugen. Einige Häuser haben tatsächlich schon geplante Ausstellungen abgesagt. Doch die großen Museen in New York lassen sich bislang nicht einschüchtern, bleiben weltoffen und divers. So zeigt das Whitney Museum eine Soloausstellung der gehörlosen Klangkünstlerin Christine Sun Kim. Das Metropolitan Museum präsentiert eine feministisch ausgerichtete Ausstellung über europäische Porzellankunst. Und das MoMA, das erinnert jetzt mit einer großen Retrospektive an den afroamerikanischen Maler Jack Whitten. Fast 7 Jahre nach seinem Tod wird der Pionier schwarzer Malerei prominent gewürdigt. Andreas Roberts ist begeistert.
Jack Whitten wurde 1939 in Alabama als Sohn eines Bergarbeiters und einer Schneiderin geboren. Er war Mitglied der frühen Bürgerrechtsbewegung und flüchtete Mitte der 60er Jahre nach New York, wo er Kunst studierte und Freundschaften mit Künstlern schloss, die seine Arbeit tief beeinflussen sollten. John Coltrane, Miles Davis, Willem de Kooning und Jacob Lawrence. Innerhalb der schwarzen Kunstbewegung der 60er und 70er Jahre war abstrakte Kunst als europäisch weiß verpönt. Die Bewegung brauche klare gesellschaftliche Aussagen und die Beschäftigung mit sozialen Themen. Doch Jack Whitten blieb dem Abstrakten sein Leben lang treu, erklärt Kuratorin Michelle Kuo. Seine Bilder seien tief durchsetzt mit Bedeutung und Geschichte.
He was such an extraordinary person because he lived through and suffered from systemic racism. He grew up in the deeply segregated South. He was part of the civil rights movement and
er war ein außergewöhnlicher Mensch. Er hat Rassismus erlebt und schwer darunter gelitten. Er wuchs im vom Rassentrennung geprägten Süden auf. Er war Teil der Bürgerrechtsbewegung und erlebte die Gegenreaktion, als er demonstrierte. Und doch hat er diese Erfahrung von Ungerechtigkeit in eine Art Schöpfung von Schönheit umgewandelt. Es hat ihn angetrieben, die Kunst als eine Auseinandersetzung mit den Problemen der Welt zu sehen. Und er hoffte, dass seine Arbeit die Art und Weise, wie wir die Welt und uns selber wahrnehmen, verändern würde. Und
he definitely hoped that by somehow changing the way that we perceive the world, his work might just change the way that we understand.
Die meisten seiner großformatigen Bilder sind farbige Flächen, oft mit Schlieren und verschwommenen Konturen, die auf den zweiten Blick andere Farbflächen und Strukturen dahinter enthüllen. So zum Beispiel eine im Licht glitzernde Fläche in Aquamarin, unter der braune Farbschichten zu sehen sind, als spiegele sich ein Gebäude auf der Oberfläche eines Sees. Oder eine braune Fläche, die bei genauem Hinsehen mit kleinen Kratern und Farbbläschen bedeckt ist, sodass der Eindruck von warmem Schlamm entsteht. Whittons Bilder scheinen in Bewegung zu sein, wie bei der Fotografie eines laufenden Menschen. Um diesen Effekt zu erreichen, begann er in den 70er Jahren seine Leinwände auf den Boden zu legen, mit Flächen von Farbe zu bedecken und mit einem Werkzeug, das er den Developer, den Entwickler nannte, abzuziehen. Eine einzige, 3 Sekunden lange Bewegung, die das Bild entstehen ließ, wie bei der Belichtung einer Fotografie.
Witten was fascinated by jazz improvisation and also uses of chance and structure in abstract art.
Witten war fasziniert von Jazz-Improvisation und dem Experimentieren mit Zufall und Struktur. Er strich mit einem Werkzeug über das Gemälde, sodass man nicht genau weiß, was am Ende dieses Abstreifens herauskommt. Und gleichzeitig bereitete er die Leinwand und die Farbschichten so vor, dass er eine Art Struktur schaffen konnte, auf die er sich berufen konnte. Er freute sich über Überraschungen, war aber auch sehr strategisch, was die Art der Bilder anging, die er erschaffen wollte. In dieser Dynamik zwischen Form und Freiheit, zwischen System und Spiel, fand er seine endlose Kreativität.
And so it was that dynamic between form and freedom, between system and play, that he found endless creativity.
In den 80er Jahren experimentierte er mit hitzeempfindlichen Farben aus Kopiergeräten und bearbeitete seine Bilder mit Haarkämmen, deren Effekt an einen buddhistischen Steingarten erinnert. Er war fasziniert von byzantinischen Mosaiken und arbeitete mit getrockneter Acrylfarbe, schnitt sie in kleine Quadrate. Eines seiner Meisterwerke ist das enorme 3x6 Meter große Bild Atopolis, eine Hommage an den aus Martinique stammenden Poeten Édouard Glisson. Die Leinwand ist mit unzähligen Quadraten im Schwarz-Weiß-Farbspektrum bedeckt, die auf reliefartige Strukturen geklebt sind. Es wirkt wie das Luftbild einer gigantischen Stadt bei Nacht oder eines zerbombten Trümmerfelds. Mit Jack Whitten, The Messenger, hat das MoMA eine wunderschöne Retrospektive ausgerichtet. Das liegt auch daran, dass die mehr als 175 Bilder und Skulpturen viel Raum zum Atmen haben und die Ausstellungsräume mit weißen, aus Latten bestehenden eleganten Raumteilern den optischen Effekt von Spiegelwänden suggerieren. Der Kriegszug der Trump-Regierung gegen, sagen wir es ganz offen, nicht weiße und nicht heterosexuelle KünstlerInnen und die Programme, die sie fördern, suggeriert, deren Arbeit würde nur gezeigt, weil sie aus sogenannten Minderheiten kommen und nicht, weil sie es verdient hätten. Die Ausstellung ist ein herausragendes Gegenargument zu dieser rassistischen Lüge. Jack Whittens fast 4 Jahrzehnte lange Beschäftigung mit abstrakter Malerei und Skulptur ist das beeindruckende Testament eines Künstlers, der Zeit seines Lebens versucht hat, seinen traumatischen Erlebnissen eine andere Welt entgegenzusetzen und dadurch einen Platz in dieser zu finden. Ganz große Kunst.
The Messenger, die große Jack Whitten-Retrospektive im New Yorker MoMA, dort zu sehen bis zum 2. August.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die neue Kuratorin des British Museum, Tiffany Jenkins, will die Friesteile des Athena Parthenon-Tempels in London behalten. Wie The Guardian berichtet, hält die Historikerin wenig von der Rückgabe gestohlener Antiquitäten. Vielmehr sei sie der Meinung, das britische Museum behalte die Parthenon-Teile zurecht. Damit steht Jenkins im starken Gegensatz zu Entwicklungen der letzten Jahre, in denen Institutionen auf der ganzen Welt begonnen haben, die Bedeutung der Rückgabe von Kulturgütern anzuerkennen und gleichzeitig den weltweiten Zugang zum Kulturerbe zu fördern. Griechenland hatte gehofft, dass dieser neue Ansatz den Bemühungen um die Rückgabe Auftrieb geben würde. Der britische Lord Elgin hatte Anfang des 19. Jahrhunderts die Friesteile aus dem Tempel auf der Akropolis nach London gebracht. Die Rechtmäßigkeit ist jedoch nicht belegt. Das Musée de la Chartreuse in der französischen Stadt Douai hat in seinem Lager ein Gemälde von Lavinia Fontana, einer der bedeutendsten Künstlerinnen der italienischen Renaissance, entdeckt. Das Ölgemälde mit dem Titel Porträt eines edlen Manns, seiner Tochter und einer Dienerin ist in dunklen Farbtönen gehalten und schildert eine bürgerliche Familie. Das Werk wurde bislang fälschlicherweise dem flämischen Renaissance-Maler Pieter Purbus zugeschrieben. Durch eine Untersuchung seiner Sammlung italienischer Gemälde 2024 wurde das Bild als Werk Fontanas erkannt. Fontana gilt heute als Vorreiterin und Ausnahmekünstlerin der weiblichen Kunstgeschichte, die für damalige Verhältnisse einen sehr modernen Lebensstil pflegte und als erste Malerin eine Frau nackt darstellte. Der britische Popmusiker Ed Sheeran hat in einem offenen Brief von der britischen Regierung gefordert, umgerechnet knapp 300 Millionen Euro für Musikbildung bereitzustellen. Damit soll eine sofortige und langfristige Finanzierung der Musikausbildung in Großbritannien aufgebaut werden. Unterstützt wird der Singer-Songwriter in seiner Forderung von mehr als 600 seiner Kollegen, darunter Harry Styles, Elton John und Eric Clapton. Die Musikindustrie bringe mehrere Milliarden jährlich in die britische Wirtschaft ein, jedoch sei die nächste Generation nicht da, um die Zügel in die Hand zu nehmen, so Sheeran. Der 34-Jährige ist einer der erfolgreichsten Musikexporte Großbritanniens. Im Januar hat er die Ed Sheeran Foundation ins Leben gerufen, die eine integrative, qualitativ hochwertige Musikausbildung ermöglichen soll. Der diesjährige Rheingau-Musikpreis geht an den Sänger Thomas Quasthoff. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung sei höchste Anerkennung für dessen Lebenswerk und fortwährende künstlerische Strahlkraft, wie die Veranstalter mitteilten. Der 65-Jährige präge seit 5 Jahrzehnten mit seiner einzigartigen Bass-Baritonstimme die internationale Musikwelt. Quasthoffs unermüdliches Engagement für das Lied und seine Förderung junger Musiker hätten zudem das Genre nachhaltig bereichert und Generationen von Künstlern inspiriert. Bisherige Preisträger waren unter anderem die Geigerin Julia Fischer, die Internationale Bach-Akademie Stuttgart sowie der Winsbacher Knabenchor.
Der Schweizer Komponist Beat Furrer befasst sich in seinen Opern gern mit extremen Zuständen des menschlichen Daseins. Für sein neues Werk greift er auf einen Roman zurück, den die argentinische Schriftstellerin Sara Gallardo 1971 geschrieben hat, Aise Juas. Das ist der Name eines Schamanen, denn es geht hier um die Lebensumstände eines indigenen Stammes im Norden Argentiniens. Beat Furrer setzt den Stoff um als Choroper. Das große Feuer, eine Auftragskomposition des Opernhauses Zürich. Aus der Uraufführung kommt für Fazit unser Kritiker Jörn Florian Fuchs. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Das Libretto hat der österreichische Schriftsteller Thomas Stangl geschrieben. Es geht um Schamanismus, um die Zerstörung indigener Kultur durch Kolonialisierung und christliche Missionierung. Was genau wird erzählt?
Es wird irrsinnig viel erzählt. Die wesentliche oder eine der wesentlichen Handlungsstränge ist die Beziehung zwischen Aise Juas, dem Schaman, und Paqui. Das ist ein weißer, ja, böser Mensch, könnte man ganz plakativ sagen, der aber von Aise Juas gepflegt wird, dem er auch immer wieder hilft, obwohl ihn dieser Paqui immer wieder enttäuscht. Dazu gibt es Liebesgeschichten, dazu gibt es die Bedrohung durch den Wald, der gerodet wird, durch eben ein großes Feuer. Dazu kommen schamanistische Rituale. Es geht, um es vorwegzunehmen, böse aus, denn eigentlich eine gute Person, die für Frieden und Heilung sorgen will, die wird am Ende den beiden Protagonisten Aise Juas und Paqui vergiftete Eier einer Rokoko-Schildkröte geben und daran sterben sie. Und diese über 40 Szenen, die Thomas Stangl hier verfasst hat aus dem Roman, die spielen wie der Roman selbst mit den unterschiedlichsten Realitätsebenen, und das wird eben Magie mit Realismus, Hyperrealismus vermischt, sodass man eigentlich fast kaum mitkommt. Noch dazu ist das Libretto auf Spanisch und Deutsch, und man muss eigentlich ständig diese Übertitel mitlesen, weil das Deutsche ist auch nicht immer gut verständlich. Also es ist durchaus Arbeit, die man hier leisten
das
muss bei dieser
so.
1 Stunde 50. Genau, ja.
Anstrengend. Wie hat Beat Furrer daraus jetzt eine Choroper gemacht, eine große Choroper? Wie lässt sich diese Klangwelt beschreiben?
Die Klangwelt ist, was den Chor betrifft, tatsächlich schon sehr spannend und auch neuartig. Also der Chor hat hier eine kommentierende Funktion, aber nicht nur. Das sind auch geheimnisvolle Stimmen aus einer anderen Welt. Das sind die unterschiedlichsten Zustände, die dieser Chor von Cantando Admont unter Cordula Bürgi hier verkörpern muss und singen muss. Das ist eigentlich das Stärkste an diesem Abend. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, ist, dass Furrer, der ja eigentlich sehr scharfe Klanggesten immer schafft, der messerscharf akzentuiert und ganz genau auch eigentlich ein Feeling hat, was jetzt angemessen ist, dass der sich, was die Behandlung von Schlagwerk zum Beispiel auch dem großen Orchesterapparat hier angeht, er dirigiert auch selber den Abend, dass er sich da doch schnell erschöpft, was das Material betrifft und dass sich das ziemlich wiederholt. Also das sind große Klagensgesten, die haben wir aber dann schon eine halbe Stunde lang gehört. Nur dieses Werk geht eben, wie gesagt, knapp 2 Stunden und das wird extrem redundant.
Vielleicht hören wir einfach mal einen Ausschnitt erst.
Ich wollte gerade sagen, wir hören jetzt mal einen allerdings ruhigeren Ausschnitt, das ist Lee Melrose jetzt als dieser Schamane Aizihuas.
Sie haben ja gerade schon angedeutet, Jörn Florian Fuchs, dass Sie mit der musikalischen Umsetzung nicht ganz so zufrieden waren. Warum nicht?
Also ich habe gehört, dass in der Probe offenbar das Stück 2 Viertelstunden ging und vorher hat dann sehr viel noch gekürzt. Das Stück ist musikdramaturgisch einfach zu lang und wie gesagt, man hört sich da einfach, ja, satt ist jetzt ein falsches Wort, aber man hört sich zu sehr ein und hat es dann letztendlich verstanden. Und dazu kommt auch, dass die Übersetzung, die Übertragung des Ganzen auch ein bisschen schwierig ist. Also es gibt keinerlei kulturelle Aneignung musikalisch, im Grunde auch inhaltlich szenisch nicht. Es gibt nicht in die Gene ein Klangkolorit etwa, das Furrer verwendet, sondern er macht das, was er in vielen anderen Musiktheatern auch macht, zum Beispiel, wo es um Ovid geht, wo es um Wladimir Sorokin, das er vertont hat. Und da hätte ich mir erwartet, dass es für dieses Thema dennoch eine andere Klangwelt gibt und nicht das, was man von ihm kennt. Also es bleibt, finde ich, ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Wobei man sagen muss, dass es szenisch durch Tatjana Görbatscha, die hat auch noch eine Co-Regisseurin gehabt, weil sie also während der Proben erkrankt ist, dass wir da einen Raum sehen, der schon ganz gut funktioniert. Ein kalter, karger Raum, in dem diese Szenen sich schnell abwechseln. Da wird nach hierhin, nach dorthin geblendet. Manchmal ein bisschen auch an der Grenze. Dieser Schamane Lee Melrose, Aizihuas, kommt im Unterhemd daher. Ich nehme den nicht ab, dass er wirklich ein Schamane ist, sondern der wirkt ehrlich gesagt eher wie jemand, der da in diesen Urwald hineinkommt. Da sind auch so ein paar, es sind sehr viel starke Momente, aber da sind auch immer wieder streckenweise Dinge, wo ich mich ein bisschen frage, ob da nochmal irgendjemand hätte drauf gucken müssen, um zu sagen, nein, also jetzt konzentrieren wir uns mal darauf, das und das in den und in der und der Ästhetik zu erzählen und das Ganze eben nicht so komplex zu machen und einfach zu überfrachten, denn letztendlich ist dieses auch ein wirklich überfrachtetes Musiktheater.
Das große Feuer, eine neue Choroper von Beat Furrer, heute Abend uraufgeführt am Opernhaus Zürich. Und dort in der Nähe wünsche ich Jörn Florian Fuchs einen schönen Restabend.
Dankeschön.
Wir haben zu Beginn dieser Fazitstunde über die aktuelle Protestwelle in der Türkei gesprochen. Getragen wird sie vor allem von der jungen Generation. Podcasts sind für sie neben Social Media wichtige Informations- und Kommunikationskanäle. Und noch scheint es da viele Freiräume zu geben, wie Benjamin Weber berichtet.
Die 27-jährige Alara Demirel fragt sich in ihrem Podcast, Warum werden bestimmte Dinge populär? Heute Karabinerhaken. Wenn du Karabiner benutzt, dann bist du vielleicht eine Bergsteigerin. Aber ist dir eigentlich bewusst, dass es wir Lesben waren, die Karabiner populär gemacht haben? Alara macht ihren Podcast allein, ohne Gäste. Und sie spricht nur über Dinge, die sie interessieren. Die Folgen sind gut recherchiert und auch ihr Fokus ist besonders. Meine Podcasts haben eine queer-feministische Perspektive, weil ich einen queeren und feministischen Lebensstil habe. Wenn ich über Popkultur spreche, zum Beispiel über romantische Komödien, dann kann man, glaube ich, spüren, dass ich versuche, eine frauenfeindliche, verachtende und herablassende Sprache zu vermeiden. Medienexperten in der Türkei sagen, die Podcast-Branche wächst und sie wird professioneller. 20.000 türkischsprachige Podcasts sollen zurzeit auf dem Markt sein. Tendenz steigend, thematisch breit gefächert. News, Sprachenlernen, Gesellschaft und zuletzt vermehrt Religion. Das Finanzberatungsunternehmen Deloitte sagt, im letzten Jahr seien Investitionen von mehr als 30 Millionen US-Dollar in digitales Audio in der Türkei geflossen. Ein Wachstum von 175%. Selim Karakaya, eine Art journalistischer Podcast-Experte, hat eine Erklärung dafür, warum die Türkinnen und Türken immer mehr Podcasts hören und machen. Wir sind Menschen, die sich gerne unterhalten. Wir sind Menschen, die gerne plaudern. Auch weil es uns von den wirtschaftlichen und politischen Sorgen, die von Jahr zu Jahr mehr werden, ablenkt. Mittlerweile hat sich in der Türkei ein loses Netzwerk gebildet, das sich immer weiter professionalisiert. Aus Produktionsfirmen, die Podcasts machen, Plattformen, die sie verbreiten und eigenen türkischen Podcast-Apps. In so einem Netzwerk bei Karnaval ist Evrim Sümer mit Laylu ve Ben aus dem Stand erfolgreich geworden.
Merhaba, ben Evrim Sümer. Laylu ve Ben'in yeni bölümüne hoş geldiniz.
Bei ihren Gesprächen mit Gästen zum Thema Elternschaft, Erziehung und Frausein hören im Durchschnitt knapp 100.000 Leute zu.
Helikopteranneliği.
Die Eltern von heute, wir alle, sind ein bisschen Helikoptermütter und Väter. Ich spreche mit meinen Gästen darüber. Wie können wir uns davon abwenden? Evrim schaltet, obwohl sie dafür groß genug wäre, keine Werbung. Sie will weiterhin unabhängig ihre Meinung sagen können. Es gibt viele Dinge, gegen die ich rebelliere. Es ist nicht leicht, in der Türkei ein Kind großzuziehen, Mutter zu sein, Frau zu sein. All die Dinge, die mir an der Arbeit, privat und in der Gesellschaft schon widerfahren sind, die haben mich ganz sicher auch dazu verleitet, Podcasts zu machen. Und in denen beschwere ich mich viel. Aber ich suche auch nach Lösungen. Seine Meinung äußern, das ist in den klassischen türkischen Medien gar nicht mehr so leicht. Auch Social Media wird mittlerweile überwacht. Bei Podcasts scheint es noch anders zu sein. Von Repressionen hat man bisher nichts gehört. Evrim achtet trotzdem darauf, was sie sagt. Würde ich auf die Regierung schimpfen, dann stünden die Behörden 3 Stunden später vor meiner Tür, weil mich irgendwer angezeigt hat. Ich weiß nicht, warum dieses Medium bisher verschont wird, dauert aber sicher nicht mehr lang. Alaras Podcast, der herausfinden wollte, warum Dinge eigentlich populär werden, ist selbst populär geworden. Und zwar so sehr, dass sie jetzt vom Ein-Frau-Betrieb zu einem großen Medienunternehmen wechselt und dann dort der Frage nachgeht, warum bestimmte Dinge plötzlich so beliebt sind.
Podcasts in der Türkei, mediale Freiräume, die ausgiebig genutzt werden. Die gedruckten Zeitungen vom Montag, die sind hier bei uns noch auf dem Weg zu den Abonnenten und Kiosken, aber Tobias Wenzel hat die Feuilletons schon gelesen.
Annalena Baerbock warf die Diplomatin Helga Schmidt aus dem Rennen um den deutschen Vorsitz der UN-Vollversammlung, wie es bei männlichen Kollegen üblich ist, bemerkt die Taz. Und Friedrich Küppersbusch reagiert darauf so. Von der Undiplomatin zur UN-Diplomatin ist auch fachlich ein respektabler Sprung. Wenn Männer solche Karriereintrigen spinnen, riecht's übel nach Rüdenpisse. Bei Frauen wird das Gleiche als löbliches Empowerment parfümiert. Da kann man sich vornehm raushalten, wenn es, wie hier, schlicht Zweifel an der fachlichen Qualifikation gibt. Elegant im Porzellanladen ist noch kein Genscher. Küppersbusch wirft ihr vor, Baerbock hatte China als Diktatur, die BRICS-Staaten als russisch beeinflusst und Russland selbst als Endgegner angegriffen. Russland dürfte der Auslöser für den Text sein, den der Historiker Michael Jonas und der Politikwissenschaftler Severin Pleyer für die Frankfurter Allgemeine geschrieben haben. Die Bombe verstehen, lautet die Überschrift. Damit ist die Atombombe gemeint. Bei dem Thema nukleare Abschreckung müsse Deutschland seine Passivität überwinden. Und die Politik müsse die Bevölkerung von der Notwendigkeit dieser Abschreckung überzeugen und bei ihr Aufklärungsarbeit leisten. Atombombe sei nämlich nicht gleich Atombombe. Taktische Atombomben hätten eine überschaubare Wirkung. Und bei diesen Atombomben habe Russland einen Vorsprung vor der westlichen Welt. Die Verwendung einer solchen kleinen Atombombe halten Jonas und Pleyer offensichtlich für gar nicht so unwahrscheinlich, wenn sie schreiben: Der Einsatz von Nuklearwaffen im Gefecht könnte der NATO nicht zuletzt im Zuge eines russischen Angriffs auf das Baltikum bevorstehen. In Ermangelung von konventionellen Alternativen wäre in diesem Zusammenhang ein abgestufter Einsatz von Nuklearwaffen auf dem Gefechtsfeld naheliegend, unter bestimmten Umständen gar unvermeidlich. Was Jürgen Habermas wohl dazu sagen würde? Am Samstag hat er in der Süddeutschen Zeitung in einem langen Text dargelegt, dass Europa angesichts der neuen geopolitischen Lage gemeinsam militärisch abschrecken müsse. Während der Historiker Norbert Frey in der SZ Habermas Recht gibt, kritisiert ihn Michael Hesse in der Frankfurter Rundschau deutlich. Je länger man in den Zeilen verweilt, umso mehr wirkt Habermas wie jemand, der aus der Zeit gefallen zu sein scheint, schreibt Hesse. Und konkret zur Sorge des Philosophen, Deutschland könne in Europa wieder eine militärische Übermacht erlangen? In Europa fürchtet man nicht den Hegemon Deutschland, sondern kritisierte dessen Enthaltsamkeit gerade, was militärische Führung angeht, allen voran die Polen. Habermas scheint das nicht mehr zu registrieren. Er verkennt auch die Bereitschaft Putins, Verhandlungen zu führen. Vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments ist der russische Machthaber so weit entfernt wie die Erde von der Sonne, schreibt Michael Hesse weiter in der Frankfurter Rundschau. Habermas hat einmal gesagt, er verstehe die heutige Gesellschaft nicht mehr. Es liegt vielleicht eher daran, dass die Zeit Habermas und uns alle überholt hat. Aber hat die russische Bedrohung nicht auch ihr Gutes? Ja, allerdings nur in der satirischen Vorstellungskraft von Hans Zippert. In der Welt schreibt er: Wer heutzutage einen Kredit aufnehmen will, aber weder Sicherheiten noch ein ausreichendes Einkommen zu bieten hat, der muss nur behaupten, er benötige das Geld wegen Putin und schon rollt der Rubel. Dann kauft man sich wegen Putin eine neue Stereoanlage, damit man dem russischen Präsidenten Prokofjew und Tschaikowski in höchster Klangqualität vorspielen kann, wenn er demnächst mal vorbeischaut.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.